würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Großer Gott, wir stehen vor dir und wir loben dich und wollen dich loben in Ewigkeit. Und ja, wir glauben, dass du zu loben bist und dass du groß und herrlich bist. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt die Predigt segnest. Bitte segne dein Wort an uns. Bitte öffne uns die Herzen. Bitte schenk Kraft und Konzentration zum Reden und auch zum Hören, dass wir alle hören, was du uns zu sagen hast. Bitte offenbare dich. Von deiner Offenbarung leben wir. Ja, danke, dass du es tust, danke, dass du mit uns bist, danke, dass du der allmächtige, liebende Gott bist, unser Vater im Himmel, unser Sohn, der Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auch, ja, du Heiliger Geist, der in uns lebt und um uns herum ist. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, man reicht seine Steuererklärung ein und ist dann sehr gespannt, wie viel man wieder rausbekommt. Oder man gibt seine Hausarbeit dem Lehrer oder dem Dozenten ab und fragt sich, was wird er denn dazu sagen? Oder man gesteht in einem Brief einer anderen Person seine Liebe und man hält es kaum aus, was der oder die andere sagen wird. Manche Fragen können einem nur bestimmte Personen beantworten. Und das Schlimmste ist oder das Schlimmste wäre, wenn man einfach keine Antwort darauf bekommt. Da ist einer Experte für einen bestimmten Bereich und wenn es auch sowas ist wie die gegenseitige Liebe, er könnte einem dazu was sagen, aber er schweigt einfach. Wie ist das insgesamt beim Leben? Bei den großen Fragen des Lebens. Woher können wir da wissen, wie die Sachen sind, wie sie sind? Wer ist dafür der Experte? Letztlich kann uns nur Gott etwas dazu sagen. Aber sagt er uns was dazu? Wo finden wir Gott? Wo können wir ihm unsere Fragen einreichen, unsere Anträge stellen? Können wir einen Brief schreiben? Ihn fragen, was er von uns hält, was er von unserem Leben hält. Was, wenn er einfach schweigt? Oder was, wenn er etwas gegen uns hätte, aber wir wüssten das gar nicht? Oder er würde uns lieben, aber auch das wüssten wir nicht. Gibt es da eine Möglichkeit, es wirklich fest zu wissen und auch zu wissen, wer dieser Gott ist und wie er ist? Wie ist Gott? Können wir Gott kennenlernen? Können wir etwas von Gott erfahren? Darum soll es heute Morgen gehen, unter dem Thema Gott offenbart sich. Die einzige Möglichkeit, um etwas von Gott wissen zu können, ist das, Gott offenbart sich. Diese Predigt ist ein weiterer Teil unserer Predigtreihe über die Bibel und über die Frage, was machen wir denn mit der Bibel? Was machen wir mit diesem Buch? Und wir schauen uns diese Sache, dass Gott sich offenbart, heute in drei Schritten an. Das erste, ohne Offenbarung kein Wissen. Das zweite, durch Offenbarung haben wir Wissen. Und das dritte, die Schrift ist Gottes geniale Offenbarung. Und ich hoffe, uns weiter dafür begeistern zu können, wie genial es wirklich ist, dass wir dieses Buch haben. Und dazu schauen wir uns erstmal an, was wissen wir denn von Gott? Und da stellen wir fest, ohne Offenbarung kein Wissen. Also wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir etwas von Gott wissen, stehen wir vor dem Problem, wo sollen wir denn anfangen zu suchen? Der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin, hat gesagt, also im Weltraum war er nicht. Aber ist das der richtige Ort, wo Gott sein könnte? 1. Timotheus 6, Vers 16, da heißt es über Gott, dass der in einem unzugänglichen Licht wohnt und den kein Mensch gesehen hat und auch nicht sehen kann. Also Gott wohnt irgendwo in seiner Herrlichkeit, wo wir eh nicht hinkommen können. Er ist für uns Menschen nicht einfach so zugänglich. Wir können ihn nicht einfach sehen, nur weil wir das wollen. An anderen Stellen wird diese Unzugänglichkeit und die Unerforschlichkeit Gottes noch weiter ausgeführt. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 18, im ersten Teil. Niemand hat Gott jemals gesehen. Römer 11, ab Vers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Oder 1. Korinther 2, Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes, als nur Gott selbst. Also Gott ist so unendlich viel größer als wir. Von uns aus wissen wir nichts über ihn. Und er muss auch nichts von sich preisgeben. Er kann entscheiden, was er uns mitteilt und was nicht. Wir können Gott nicht packen, ihn nicht festhalten und zu irgendwelchen Geständnissen zwingen. Das könnten wir zumindest noch bei Menschen machen und so rauskriegen, was für Gedanken in ihnen sind. Aber bei Gott, wie können wir Gott packen? Wo sollen wir überhaupt anfangen zu suchen? Gottes Gedanken sind in seinem Geist, sind in ihm. Und wenn er sich nicht selbst entscheidet, aus diesem Verborgensein herauszutreten, was wissen wir dann über ihn? Nichts. Von uns aus wissen wir nichts von Gott. Wenn jemand sagt, so und so ist Gott, woher will man das wissen? Leute sagen, sie haben die und die Erfahrung mit Gott gemacht. Aber haben sie das wirklich? Wo sollen wir nach Gott suchen? Können wir etwas über ihn und von ihm wissen? Und dann könnte man über verschiedene Quellen nachdenken, die uns allen zugänglich sind. Und alle Sachen wurden im Laufe der Geschichte auch vorgeschlagen, dass man Gott dadurch kennenlernen kann. Und dass das sozusagen die Sache ist, auf die wir uns konzentrieren müssen, um Gott kennenzulernen, um Gott so zu haben, wie er ist. Zum Beispiel durch die Vernunft, durch Nachdenken, meinen manche, können wir Gott kennenlernen. Andere sagen, durch unser Gefühl, durch Emotionen. Es gibt etwas Größeres, was zu Bestaunendes. Dabei erlebst du Gott. Andere haben gesagt, Gott entdeckst du in dir. Weil jeder ein Bewusstsein hat für Gott. Deshalb ist Gott auch irgendwie da. Das ist dann Gott, dieses Bewusstsein von Gott. Und sehr verbreitet ist auch die Auffassung, Gott ist nur eine Projektion unserer Wünsche. Also wir Menschen wünschen uns, dass es Gott gibt, dass es diese Vollkommenheit gibt. Alle Sachen, die schön und toll sind, projizieren wir auf Gott. Und dieses Wünschen und Träumen, das ist Gott. Und das hilft auch durch, weil es Opium für das Volk ist, so meint man. Es lässt uns was glauben und ruhig und zufrieden sein. Also sind alles Überlegungen, wo mal mehr davon ausgegangen wird, dass es Gott wirklich gibt oder dass es ihn auch nicht gibt, aber trotzdem man einfach mit diesen Überlegungen versucht, dieses Problem zu beantworten, was aus dieser Not heraus entstanden ist. Okay, es könnte sein, dass es Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, wie finden wir ihn? Es entsteht aus diesem Problem heraus, okay, wir Menschen haben da diese Sehnsucht in uns, haben da irgendwie eine Antenne für uns, für Gott. Wir haben eine Ahnung von Gott, deshalb irgendwas Handfestes muss es doch über ihn zu sagen geben. Aber kommen wir mit unseren Überlegungen wirklich zu Gott? Und wir können uns eine Sache davon mal etwas genauer anschauen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Gottesbeweise. Da wird logisch argumentiert, dass Gott existiert. Also wird mit der Vernunft, mit unserem Denken, wird Gott gesucht. Zum Beispiel ist ein Gottesbeweis, dass gesagt wird, okay, alles, was wir in unserer Welt haben und alles, was wir in unserer Welt sehen, hat irgendwie eine Ursache. Ein Ball, der rollt nicht einfach so, sondern irgendjemand muss ihn getreten haben. Und der ihn getreten hat, der kam ja auch nicht einfach so her, sondern auch dafür gab es Ursachen. Und wenn man immer weiter zurückgeht, irgendwann muss es eine erste Ursache gegeben haben. Irgendwann muss das Ganze mal angestoßen worden sein. Da muss irgendwas da gewesen sein. Und was da ganz am Anfang da gewesen ist, ist das, was wir Gott nennen. Das ist der unbewegte Beweger, die erste Ursache von allem. Aber kommen wir damit wirklich zu Gott? Erfahren wir wirklich etwas von ihm, so wie wir voneinander etwas erfahren können? Letztlich ist das auch nur, okay, wir sehen, hinter allem, was es gibt, gibt es noch mehr. Wir klopfen an eine Tür, aber wer der ist, der hinter der Tür ist, keine Ahnung. Die verschiedenen Quellen, wodurch wir von unserer Seite aus Gott suchen können, sind alles nur Teilaspekte, die uns eine Ahnung geben von Gott. Die Gottesbeweise zum Beispiel zeigen, okay, Gott ist denkbar. Es ist durchaus logisch, davon auszugehen, dass Gott existiert. Und vielleicht zeigen sie auch, Gott ist ewig und allmächtig. Aber die Gottesbeweise sagen uns null, wie genau er ist. Genauso Gefühl und Sehnsucht. Es zeigt uns, Gott kann möglicherweise erlebt werden. Er ist ein Beziehungswesen, beziehungsweise zumindest sind wir es. Und wir brauchen irgendwie etwas. Es kann uns das zeigen, unser Gefühl und unsere Sehnsucht, aber es kann uns das nicht geben, was wir suchen, nach was wir uns sehnen. Wirklich kennenlernen tun wir ihn dadurch nicht, wenn wir ohne Offenbarung einfach in uns reinhorchen. Man bleibt dabei stets im Dunkeln. Wenn Gott nicht aus dem Verborgenen heraustritt, können wir ihn nicht finden. Ohne Offenbarung wissen wir nichts von Gott. Und letztlich ist das auch logisch, meiner Meinung nach, er ist der Größere und wir sind die Kleineren. Wir können zum Beispiel auch Ameisen sehen und sie sehr genau wahrnehmen, aber sie uns nicht. Sie werden nie auch nur eine Ahnung davon haben, wer wir sind oder was wir vorhaben können. Außer wenn wir es ihnen mitteilen könnten, was wir aber einfach nicht können, sodass sie es verstehen. Und so bleiben wir für Ameisen eine große, aber mächtige, völlig unbekannte Variable. So ist das auch bei uns. An sich und von uns aus wissen wir nichts Wesentliches über Gott. Wir können maximal darauf kommen, dass er existiert, dass er ewig ist und allmächtig. Aber wenn er von sich aus uns nichts mitteilt, werden wir nichts von ihm erfahren. Und dann ist das ein bisschen so wie in dem Roman und Film Per Anhalter durch die Galaxis. In dem Film oder in dem Buch, da kommen ein paar Raumschiffe zur Erde mit Außerirdischen. Und diese Außerirdischen sagen den Menschen, euer Planet muss leider vernichtet werden. Weil euer Planet liegt genau auf einer Bahn, wo eine kosmische Umgehungsstraße gebaut werden soll. Also da sollen Raumschiffe langfliegen können und euer Planet Erde ist dabei eben im Weg. Der muss weg. Und dann sagen sie auch, ja, die Baupläne für diese kosmische Umgehungsstraße, diese Pläne lagen 50 Jahre aus. Und zwar im Planungsbüro im benachbarten Sonnensystem Alpha Centauri, nur 4 Lichtjahre von der Erde entfernt. Also da hättet ihr hinkommen können, euch das ansehen können und auch Widerspruch einlegen können gegen diese Baupläne. Habt ihr nicht gemacht, deshalb haben wir da jetzt schon so weiter geplant und werden die Erde vernichten. Also da kam jetzt eine außerirdische Offenbarung zu den Menschen. Aber da war es eigentlich schon zu spät. Weil von der ersten Offenbarung haben sie bis dahin nie was gehört. Beziehungsweise sie hätten da auch gar nicht hinkommen können. Dass es in Alpha Centauri ein Planungsbüro gibt, davon wussten die Menschen nichts. Die anderen, die Außerirdischen, mussten sich offenbaren. Ohne Offenbarung gab es dazu kein Wissen. Ohne Offenbarung kein Wissen. So ist das auch bei uns und Gott. Wie sollen wir von ihm wissen? Wie sollen wir wissen, dass er da ist? Was er über uns denkt, was er vorhat? Wir wissen es nur, wenn er sich offenbart. Es ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, wenn er etwas von sich preisgibt. Wo merkt man diese Sachen im Alltag? Wir können uns alle möglichen Gedanken machen zu verschiedenen Dingen, die eben Teil unseres Lebens sind. Vielleicht machst du dir alle möglichen Sorgen um die Zukunft. Das, was wir letzte Woche von Andi hatten. Du machst dir Sorgen um die Zukunft. Du überlegst, mit welcher Partei könnte vielleicht alles besser werden in unserem Land. Du spielst alle möglichen Szenarien durch, die menschlich plausibel sind. Aber was ist, wenn es einen Gott gibt, der über allem steht und der auch dazu Auskunft geben kann, was in der Zukunft ist, was du mit deinen Sorgen machen kannst. Vielleicht hast du auch Zweifel an dir. Oder du kommst mit dem, wie du bist, immer wieder an deine Grenzen. Beruflich, privat. Oder du bist traurig und bekümmert, weil andere dich nicht so beachten, wie du dir es dir wünschst und wie es dir auch gut täte. Aber auch da, was, wenn es diesen einen geben würde, der dir mit absoluter Sicherheit sagen könnte, wer du bist, wer du in seinen Augen bist, in den Augen des allmächtigen Schöpfers. Was, wenn es einen Gott gibt, der in dein Leben und zu deinem Herz reinsprechen könnte? Wenn Gott sich nicht offenbart, wissen wir zu so wichtigen Sachen nichts. Wir können uns selbst Antworten geben, raussuchen, auf andere Menschen hören. Wenn Gott sich nicht offenbart, haben wir keine verlässliche Auskunft dazu. Und ich denke, auch kein anderer kann zu so wichtigen Sachen etwas sagen. Auch nicht, wie Gott selbst ist. Also es wäre super schade, wenn es ihn gibt und er ein absolut genialer Gott ist. Aber er würde uns dazu nichts sagen. Auch nicht dazu, dass er uns liebt. Und ja, die Bibel sagt, an sich ist Gott verborgen. Wir können nicht einfach zu ihm kommen. Wir können nichts über ihn wissen, außer er offenbart sich. Und da geht es eben weiter, dass in der Bibel der Anspruch erhoben wird, ja, und er hat sich offenbart. Und das ist unser zweiter Punkt, durch Offenbarung wissen. Und da haben wir zum Beispiel eine Aussage, wie in Hebräer 1, Vers 1 und 2, wo das sehr gut zusammengefasst ist. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und vielerlei durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus. Also ja, Gott hat sich offenbart. Gott hat geredet. Aus der Sicht des Neuen Testaments war das schon, Gott hat in der Vergangenheit geredet. Und zwar im Alten Testament. Da hat er auf verschiedene Weisen geredet. Durch Träume, durch direktes Reden, durch Ereignisse. Zusammengefasst, er hat durch Propheten geredet, die das weitergegeben haben. Gott hat sich offenbart. Er hat sich den Vorfahren, den Vätern im Glauben mitgeteilt. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber weiter, und auch jetzt hat sich Gott offenbart. Auch jetzt hat Gott uns etwas von sich mitgeteilt, und zwar durch Jesus, die vollkommene Offenbarung Gottes. Auch das ist Offenbarung. Auch da ist Gott aus dem Verborgenen herausgetreten, weil der den Menschen etwas mitzuteilen hatte. Und das passt dann auch sehr gut zu dem Vers aus Johannes 1, Vers 18, den wir eben schon hatten, der folgendermaßen weitergeht. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der Gott so gut kennt, der hat ihn bekannt gemacht. Gott offenbart sich, weil er Freude hat, sich zu offenbaren, etwas von sich mitzuteilen. Er offenbart sich und teilt etwas von sich mit. Und er müsste das nicht tun, aber er wollte es. Was wollte er alles kommunizieren? Welche Absicht steht bei Gott dahinter, dass er uns etwas mitteilt? Ich habe das mal zusammengefasst in 4 Punkte, gibt vielleicht auch noch mehr. Gott will uns erstens seinen Rettungsplan vermitteln. Er will uns Sachinhalte darüber weitergeben, wie er uns rettet, wie er alle Grundlagen dafür gelegt hat, um uns zu retten. Sachen, die einfach sind, wie sie sind. Sachen, die in unserer Zeit oder in der Geschichte passiert sind. Gott will uns zweitens seine guten Gebote und seine guten Ordnungen weitergeben, wie wir leben sollen, damit wir ein Leben führen können, wie sich der Schöpfer ausgedacht hat. In gewisser Weise will er also Appelle an uns weitergeben. Drittens, er will uns sagen, wer wir sind. Er will uns unsere Identität mitgeben und uns das zusprechen. Also einen Beziehungsaspekt zwischen ihm und uns. Wer sind wir vor ihm? Wer sind wir in seinen Augen? Und viertens will er uns sagen, wie er selbst ist, wie herrlich er ist. Er will sich mitteilen, er will sich selbst offenbaren. Er will uns sagen und beschreiben, wie herrlich er ist und was er tut und was er will. Und all das sind wirklich so gewichtige Sachen. Er hat uns was mitzuteilen, er hat was zu sagen. All das sind Informationen, die wir hören müssen. All das sind Informationen, die man nirgendwo sonst herbekommt, außer von dem, der uns und dieses ganze Leben gemacht hat. Ohne Offenbarung kein Wissen. Es ist notwendig, dass er sich offenbart, und dadurch, dass er sich offenbart, wissen wir etwas. Wir wissen, wer er ist und wie er ist. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wie wir leben sollen, und wir wissen, dass wir ohne ihn verloren sind. Und wir wissen aber auch, wie und dass er uns rettet. Nur als kleinen Exkurs oder kleinen Hinweis, wer schon mal ein bisschen über Kommunikation gehört hat, der wird hier vielleicht an die berühmten vier Ebenen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun denken. Der hat das irgendwann mal so festgestellt und festgehalten, okay, eigentlich kann jede Kommunikation auf diese vier Ebenen runtergebrochen werden. Sachinhalt, Appell, Beziehungshinweis und Selbstoffenbarung. Und ich glaube, das ist letztendlich deshalb, weil Gott das in Kommunikation reingelegt hat. Gott kommuniziert selbst so, diesen vier Ebenen. Und wir können auf allen vier Ebenen Informationen von ihm bekommen. Und was er kommuniziert, ist eben Offenbarung. Er gibt etwas preis, was sonst nicht bekannt wäre. Und all das sind Sachen, die nur er offenbaren kann. Es ist göttliche Offenbarung. Wissen von ihm und Wissen über ihn. Gott tritt aus der Verborgenheit hervor und gibt etwas von sich preis. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, um etwas von ihm zu wissen. Nur wenn er etwas von sich preisgibt, können wir etwas von ihm wissen. Und dann ist es ein bisschen wie bei diesem alten Ehepaar. Sie sind am Ende ihres Lebens angekommen und sie sitzen wie jeden Samstag am Frühstückstisch. Wie immer nimmt der Mann die obere Hälfte vom Brötchen für sich und die untere Hälfte gibt er seiner Frau. Und dann sagt er, weißt du, ich finde es so schön, dass wir uns so lieb haben, dass wir all die Jahre dem anderen die Brötchenhälfte überlassen haben, die er lieber hat. Dann sagt die Frau ganz entsetzt, wie? Ich habe dir die obere Hälfte immer gelassen, weil ich dachte, dass du sie lieber hast. Ja, und so dachten die beiden jahrelang, sie verzichten und sie tun dem anderen was Gutes. Aber sie haben einfach nie darüber geredet. Sie haben dazu nichts von sich selbst preisgegeben. Und so konnte der andere es einfach nicht wissen. Wenn sie es nicht offenbaren, weiß man es nicht. So ist es auch bei Gott. Wenn er sich nicht offenbart, wenn er nichts von sich mitteilt, weiß man nichts von ihm. Und bei der Bibel ist jetzt der Anspruch, Gott hat sich offenbart. In der Bibel und durch die Bibel offenbart sich Gott. Und dann kann man weiter fragen, woher wissen wir, dass es so ist? Es kann doch jeder sagen, dass Gott durch mich redet. Aber so viele andere sagen das gar nicht. Das ist ja wirklich eine extrem starke Behauptung, das zu sagen. Hier durch das und das, was ich dir jetzt weitergebe, hat der allmächtige und lebendige Gott sich offenbart und zu uns gesprochen. Also würdest du dich trauen, das einfach so zu behaupten? Und auch mit dem Anspruch, dass es für alle gilt? Und ja, es gibt es durchaus auch woanders noch, dass das behauptet wird. Auch in anderen Religionen wird gesagt, das und das kommt von Gott. Wobei es nicht mal alle Religionen sind, wo das grundsätzlich so passiert, sondern vor allem bei den drei Offenbarungsreligionen, Judentum, Christentum und Islam. Und da würde ich halt sagen, okay, wer sich wirklich auf die Suche machen möchte, der kann die Offenbarungen prüfen, kann das Alte Testament prüfen, das Neue Testament und den Koran und kann sehen, was am meisten Sinn macht. Meiner Meinung nach ist es definitiv das Alte Testament verbunden mit dem Neuen Testament. Der christliche Glaube, das ist die Offenbarung Gottes. Dadurch offenbart sich Gott. Aber dieses Vergleichen und Prüfen, das wäre insgesamt nochmal ein größeres Thema. Mein Hauptpunkt hier ist, grundsätzlich können wir nur etwas von Gott wissen, wenn er sich mitteilt. Und hier in der Bibel haben wir jetzt etwas, wo Gott sagt, hier habe ich geredet und hier rede ich. Die Propheten im Alten Testament leiten ihre Aussage ganz oft ein mit, so spricht der Herr. Und die Apostel im Neuen Testament sagen, wir haben Gott gesehen. Wir müssen auf Jesus hören, weil er der Sohn Gottes ist und weil er uns Auskunft geben kann über Gott und über unser Leben und über die Rettung, die Gott für uns hat. Die Erfahrungen und die Erlebnisse, die die Propheten und die Apostel mit Gott gemacht haben, sind echt und sie sind relevant. Da hat man wirklich Kontakt mit dem einzig wahren und lebendigen Gott. Gott muss etwas von sich aus preisgeben, damit wir etwas über ihn erfahren. Und er hat das auch getan. Da ist etwas passiert. Gott ist und Gott redet. Und das ist nicht selbstverständlich, dass Gott etwas von sich mitteilt. Also stell dir mal, oder versuch dir mal vorzustellen, eine Welt ohne die Bibel. Versuch dir mal vorzustellen, wie sähe unsere Welt aus, wenn es die Bibel nicht gegeben hätte. Ich hatte vor 2 Wochen gesagt, die Bibel hat auch sehr dazu beigetragen, dass hier bei uns die modernen Naturwissenschaften entstanden sind. Und man könnte da noch viele andere Sachen nennen. So Sachen wie Nächstenliebe, Krankenhauswesen, die soziale Marktwirtschaft, vieles Gute, was wir in unserer Welt haben, zu vielem davon hatten Menschen die Idee, die davon ausgegangen sind, durch die Bibel offenbart sich Gott. Und hier finden wir Informationen, die gut sind und nützlich sind für unser Leben. Ohne die Bibel sehe unsere Welt deutlich anders aus. Wer dann noch tiefer einsteigen will, kann dieses Buch lesen. Das Buch der Mitte. Das ist von Vishal Mangalwadi und er ist ein christlicher Philosoph aus Indien. Und dieser Philosoph, aus christlicher Philosoph aus Indien, mit seinem Buch oder auch sonst mit dem, was er macht, will er dem Westen, also uns hier in Europa und Nordamerika sagen, Leute, verlasst nicht eure Wurzeln. Leute, schaut mal, so gut wie alle Errungenschaften, die ihr habt, verdankt ihr der prägenden Kraft der Bibel, dem Buch der Mitte. Rückt das nicht weg aus eurem Leben und aus eurer Gesellschaft. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott etwas von sich mitteilt. Und in der Bibel, da haben wir eben dieses Reden Gottes aufbewahrt und verschriftlicht. Und dazu wollen wir uns jetzt noch einen letzten Punkt anschauen, denn dass wir die Offenbarung Gottes in der Bibel verschriftlicht haben, ist absolut genial. Deshalb der 3. Punkt, die Schrift ist Gottes geniale Offenbarung. Und dazu muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ich will eine Stelle anschauen, wo Paulus spricht. Und Paulus ist da vor einem König und erklärt, warum er als Jude überzeugt davon ist, dass Jesus der Christus ist. Und dann sagt er ihm Folgendes. In Apostelgeschichte 26, ab Vers 22. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Also ich sage genau das, was schon im Alten Testament angekündigt wurde. Nämlich, Vers 23, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Das sagt Paulus, und dann kommt die Antwort, während er aber dies zur Verteidigung sagte, spricht Festus, der Statthalter von Judäa, der da diesen Gerichtsprozess geführt hat, spricht Festus mit lauter Stimme, du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Antwortet Paulus wieder, Paulus aber spricht, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Also Paulus sagt erstmal, okay, was ich über Jesus sage, ist letztlich das, was auch schon die Propheten und was Mose die ganze Zeit gesagt haben. Es steht schon seit Jahrhunderten geschrieben. Der Statthalter Festus ist davon noch nicht überzeugt. Und Paulus sagt dann weiter, hier, Du hast es doch selbst mitbekommen, die Sachen, die mit Jesus passiert sind, das ist doch nichts Verborgenes. Das ist nicht irgendwo in einem fernen Winkel auf der Welt passiert, wo es keiner mitkriegt. Das ist mitten in Jerusalem passiert. Also völlig in der Öffentlichkeit. Also Paulus sagt, diese Sachen, die ich weitergebe, das ist kein geheimes Wissen. Keine geheime Offenbarung. Es ist nicht nur so, dass nur Einzelne davon wissen oder dass man erst bestimmt gelehrt sein muss oder erst die und die richtigen Leute kennenlernen muss. Es ist eben eine nachprüfbare Geschichte, eine nachprüfbare Grundlage, die auch alle im Alten Testament nachlesen können. Und all diese Vorteile haben wir eben auch dadurch, dass das in der Bibel aufgeschrieben ist. Also Schrift ist so ein gutes Medium, damit Gott sich klar und verbindlich für alle ausdrücken kann. Was da steht, das ist fest, das ist gleichbleibend. Es kann sich nicht verändern. Und alle können relativ leicht Zugang dazu haben. Alle können es nachprüfen und darüber ins Gespräch kommen. Und das wird zum Beispiel an einer anderen Stelle deutlich. Da geht Paulus in der Stadt Thessaloniki zu den Juden und zeigt ihnen aus dem Alten Testament, dass Jesus der Messias ist, also der Christus. Da heißt es in Apostelgeschichte 17, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und alles, was er da sagt, das alles können sie nachprüfen, weil es in der Schrift geschrieben steht. Kurz darauf geht Paulus in die Nachbarstadt, nach Beröa. Und da passiert genau das Gleiche, schaut mal. Apostelgeschichte 17, Vers 10. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessaloniki. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Also auch da erzählt Paulus ihnen von Jesus. Und er erklärt, wie das alles mit Jesus zum Anfang der Heilsgeschichte im Alten Testament passt. Und was machen die Juden? Sie gehen zur Schrift. Sie schauen, steht das da auch, wie Paulus es behauptet. Sie schauen, hat Gott sich wirklich so offenbart? Mit dem geschriebenen Wort haben sie etwas, womit sie das alles prüfen können. Und dann ist es wirklich genial, dass Gott sich durch Schrift offenbart, weil es daran immer wieder nachvollzogen werden kann, was er gesagt hat. Dadurch, dass es die Schrift gibt, gibt es eine übergeordnete Instanz, unabhängig von Personen, von deren Macht oder Reichtum oder von deren Charisma. Also wenn es das nicht gäbe, was könnte dann passieren? Mächtige und einflussreiche Leute könnten sagen, ihr Lieben, so und so will Gott das von euch. Gott hat sich uns offenbart und wir sollen das an euch weitergeben. Also man könnte so sehr durch andere Mittel beeinflussen und manipulieren. Leute könnten ihre Macht einsetzen, ihren Charme, ihre Gelder, Soldaten, Zwang. Und das alles könnten sie verbinden mit einem göttlichen Anspruch und könnten enormen Druck ausüben oder einfach manipulieren. Und oft genug passiert das. Manchmal auch im Kleinen. Oder auch gar nicht so, dass da jetzt eine große böse Absicht dahinter steht. Aber Gott hat das sehr bewusst nicht so gemacht. Er wollte sich nicht nur Einzelnen offenbaren und nicht nur in den Gedanken oder Gefühlen offenbaren und nicht nur bei Einzelnen, dass die das dann weitergeben. Er hat sich durch die Schrift offenbart. Er hat sich an das geschriebene Wort gebunden. Und dadurch ist seine Offenbarung erstens für alle nachprüfbar und zweitens bleibt sie immer gleich und kann sie nicht nach Interesse von Menschen mal so und mal so hingebogen werden. Wenn andere Leute sagen, Gott möchte das so und so von uns, wenn man die Schrift hat, kann man sich darauf berufen und sagen, nein, Gott hat in der Schrift was anderes gesagt. Als Martin Luther sich mit der katholischen Kirche angelegt hat, ist genau das passiert. Er hat sich auf die Bibel berufen. Er hat gepredigt, was in der Bibel steht und damit der damaligen Lehre der katholischen Kirche widersprochen. katholische Kirche hat ihn aufgefordert zu widerrufen. Die gesamte Macht der katholischen Kirche stand gegen ihn. Das sogar zusammen noch mit der staatlichen Macht. Es kam zum Reichstag in Worms, was ihr hier auf dem Bild seht, wo sämtliche wichtigen Leute versammelt waren. Luther mittendrin, um sich diese mächtigen, einflussreichen Leute, und Luther sollte widerrufen. Wenn Luther nur auf persönliche Offenbarung hätte vertrauen können, oder wenn die anderen hätten sagen können, doch, aber Gott hat zu uns auch noch dieses und jenes gesagt, was du gar nicht weißt. Wenn das so gewesen wäre, was hätte er dem entgegensetzen können? Hätte ihm das genug Mut gegeben, sich all den anderen zu widersetzen? Aber was konnte Martin Luther sagen? Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Es steht geschrieben. Gottes Offenbarung ist felsenfest und ist für uns alle offen zugänglich. Daran sind wir gebunden, weil Gott sich darin gebunden hat. Was machst du, wenn die Kirche sagt, das und das sagt Gott und Gott sagt das gar nicht? Was machst du, wenn wir als Gemeinde sagen, wenn ich das sage, das und das sagt Gott und Gott sagt das gar nicht? Wenn es die Schrift nicht sagt, darf und muss dem widersprochen werden. Es ist so genial, dass Gott sich durch sein geschriebenes Wort offenbart. Schrift ist dafür, dass Gott mit uns allen kommunizieren möchte, einfach das beste Medium, weil es dadurch eine übergeordnete Instanz gibt. Durch die Bibel ist die Offenbarung Gottes dauerhaft bewahrt. Ohne Offenbarung haben wir kein Wissen von Gott. Aber er hat sich offenbart und dadurch können wir etwas von ihm wissen. Und damit wir etwas von ihm wissen können, hat Gott sogar quasi das beste Medium gewählt, nämlich Schrift, weil es dadurch für alle nachprüfbar ist und gleichbleibend. Deshalb, und damit komme ich zum Schluss, wenn du dich fragst, was denkt Gott über mich? Was will er von mir? Du fragst dich, wie wird die Zukunft sein? Du kannst wissen. Gott hat etwas dazu gesagt. Er hat etwas dazu gesagt, wer du bist. Und er hat auch etwas dazu gesagt, was in der Zukunft sein wird. Du hast es hier drin geschrieben, in der Bibel. Deshalb lies dieses Buch und höre auf Predigten, auf Leute, die dir nicht irgendwas sagen, sondern die dir sagen, was dieses Buch sagt. Wenn dir jemand immer gesagt hat, du kannst nichts, du bist nichts wert, du musst dir Liebe erst verdienen. Halte dem die Worte Gottes entgegen. Du bist von Gott gewollt, von Gott geschaffen, in seinem Ebenbild und gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Psalm 8, Psalm 139. Und du bist in Jesus unendlich geliebt und begnadigt. Auch da, wo du etwas falsch gemacht hast, und das nicht zuerst gegenüber Menschen, sondern gegenüber Gott, der aber alles getan hat, um dir zu vergeben. Römer 8, Vers 31 bis 39. Und du hast ein wunderbares Ziel für dein Leben, was du schon jetzt verfolgen kannst, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben und seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Und auch das, was ich da jetzt zusammengefasst habe, ist wenig wert, wenn Gott es nicht offenbart hat. Wenn er sich wirklich nicht offenbart hätte, wüssten wir nichts von all dem. Aber dadurch, dass er sich offenbart hat, können wir solche Sachen wissen. Und in der Bibel hast du seine Offenbarung schwarz auf weiß geschrieben. Deshalb geh zur Schrift, heute Nachmittag und sonst in deinem Leben, und schau, ob das auch stimmt, was ich dir eben gesagt habe. Lies diese Stellen. Und lies sie als Offenbarung Gottes, damit du dir sicher sein kannst, was er über dich sagt. Und lies auch alles andere, weil du nur so Gott kennenlernen kannst. Und dann bete ich darum und hoffe, dass wir mit dem Psalmisten zu Gott sagen können, wenn dein Wort offenbar wird, macht es klug, so erfreut es und macht es klug, die Unverständigen. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.